Sie hören Kontrafunk aktuell am Mittwoch. Das deutsche Gesundheitssystem steht massiv unter Druck, vor allem auch finanziell. Die gesetzlichen Krankenkassen haben nun Klage gegen den Bund eingereicht, wegen Unterfinanzierung. Jahrelang hatten viele Kassen noch Überschüsse erwirtschaftet, es gab Rückerstattungen und Zusatzleistungen. Doch inzwischen steigen die Beiträge, während das Leistungsangebot schrumpft. Was hat zu dieser extremen Schieflage geführt? Und wie kann das System langfristig überhaupt noch funktionieren, gerade angesichts des demografischen Wandels und steigender Kosten? Darüber spreche ich heute mit Andreas Schöffbeck, dem ehemaligen Vorstand der Betriebskrankenkasse Provita. Er kennt die Strukturen der gesetzlichen Krankenversicherung aus jahrzehntelanger Erfahrung und weiß, wo die Schwachstellen liegen. Ja, und damit herzlich willkommen, Herr Schöffbeck.
Dankeschön, freue mich sehr, bei Ihnen zu sein.
Herr Schöffbeck, die Kassen klagen gegen den Bund, ich sagte es. Es geht um 10 Milliarden Euro. Was ist denn der konkrete Hintergrund dieser Klage?
Ja, es geht da um die Beiträge der Bürgergeldbezieher, für die der Staat aufkommen muss. Und da hat der Staat eine Regelung geschaffen, ja, die den Staat bevorzugt und die Beitragszahler benachteiligt. Der Staat hat nämlich festgelegt, er zahlt einfach pauschal so um die 100 Euro pro Monat Beitrag. Und den Ausgaben wird es nicht gerecht, die die Versicherten erzeugen. Also tatsächliche Kosten sind um die 300 Euro je Versicherten. Das hört sich jetzt harmlos an, 100 Euro, 300 Euro, aber in der Summe macht das 10 Milliarden aus jedes Jahr. Und diese Differenz, die der Staat nicht bezahlt, die zahlen dann die Beitragszahler. Und richtig wäre das natürlich als staatspolitische Aufgabe, dass der Staat das bezahlt. Ich will mal so ein Beispiel nehmen, wie der Staat seine Befugnisse ausnutzt. Es gibt die sogenannten Freiwilligversicherten, die zum Beispiel gar kein Einkommen haben. Die werden dann noch einen Mindestbeitrag eingestuft. Und dieser Mindestbeitrag, der beträgt im Monat 205 Euro. Wenn man jetzt hört, dass der Staat nur 100 Euro bezahlt und das andere, wie die Freiwilligversicherten diesen Beitrag aufbringen können, das interessiert den Staat nicht. Allein an dem sieht man, was eine Schieflage ist. Und der Staat nutzt einfach seine starke Position aus und sagt, ich ändere das nicht.
Aber ist das eher so ein rechtliches Druckmittel oder ist das tatsächlich so, dass die Kassen ums Überleben kämpfen? Also sie machen jetzt diese Drohkulisse auf, ne? Entweder der Staat zahlt jetzt oder wir müssen die Beiträge erhöhen. Als würde es tatsächlich ums Überleben gehen. Ist das so?
Ums Überleben gehen hört sich immer dramatisch an, aber wenn ich es jetzt auf den Wirtschaftsstandort Deutschland beziehe, dann ist schon dramatisch. Es hat früher immer so einen unausgesprochenen Konsens gegeben, die Gesamtsozialversicherungsbeiträge, da gehört ja der Krankenversicherungsbeitrag dazu, die dürfen nie über 40% betragen. Und jetzt sind wir bei rund 42% schon. Und wenn die Entwicklung so weitergeht, wird es immer noch mehr ansteigen. Und zum Vergleich, diese 10 Milliarden macht ungefähr 0,5 Beitragspunkte aus. Das hört sich scheinbar nicht so viel an, aber das macht zum Beispiel bei jemandem, der im Jahr 30.000 Euro verdient, macht es rund 150 Euro aus, die Hälfte Arbeitgeber, die Hälfte Versichertenbeitrag. Wenn ich 50.000 Euro im Jahr verdiene, dann macht es 250 Euro aus. Und das ist für den Versicherten, der schauen muss, wie er seine Kosten im Griff hält und wie er seine Miete bezahlt, sind das schon erhebliche Beträge, die man allein an dieser Stelle für die Versichertengemeinschaft von Staats wegen aufbringen sollte. Und zur Entwicklung, wenn ich es dann insgesamt sehe, die Entwicklung ist, dass die Kassen nur immer am Beitrag drehen können. Die haben ja keine anderen Möglichkeiten. Und wenn sie am Beitrag drehen, dann wird es immer mehr die Arbeitskraft alles verteuern. Und Deutschland kämpft mit hohen Energiepreisen und würde dann auch mit hohen Kosten für die Arbeitskraft belastet werden. Oder wird es schon belastet und es wird immer dramatischer.
Es gab 2015 Überschüsse, es gab Rückerstattungen. Was hat sich verschoben?
Zu den Überschüssen. Ich will mal sagen, wie so eine gesetzliche Krankenversicherung funktioniert. Also eine gesetzliche Krankenversicherung, die macht nie Gewinne, die aus irgendwelche Aktionäre ausgeschüttet werden, sondern die gesetzliche Krankenversicherung, die bildet eine Rücklage. Das ist festgelegt über Satzung und Gesetz. Und wenn diese Rücklage übererfüllt ist, dann wird die Krankenkasse im Jahr darauf den Beitragssatz etwas reduzieren, dass die Versicherten und die Arbeitgeber dieses zu viel an Rücklage zurückkriegen. Und wenn die Rücklage unterschritten wird, dann wird der Beitragssatz angepasst, um die Rücklage wieder aufzufüllen. Dieser Mechanismus, das ist vielen nicht bewusst. Wie gesagt, Gewinne werden überhaupt nicht erzielt in der gesetzlichen Krankenversicherung. Und die Rücklage soll ja dazu führen, dass es keine so großen Ausschläge gibt bei Beitragssatzanpassungen, dass man einfach das stabiler und vorausschauender gestalten kann. Bei diesen Beitragssätzen, bei diesen Rücklagen, da hat die Politik vor ein paar Jahren eingegriffen. Die Kassen haben insgesamt in Deutschland relativ gute Finanzen gehabt. Und dann ist Jens Spahn mit draufgekommen, damit er Beitragsanpassungen vermeidet, hat er dies in die Rücklagen der Kassen gegriffen, hat denen Gelder genommen. Und das hat dann Lauterbach später wiederholt, hat wieder Rücklagen der Kassen aufgebraucht. Und die Rücklagen der Kassen, die dürfen momentan nur noch 20% einer Monatsausgabe betragen. Ja, und 20%, wenn wir es in Tagen sehen, der Monat hat 30 Tage, dann sagen wir 20% 6 Tage. Die Kassen dürfen nur noch Rücklagen bilden für 6 Tage. Und das ist nicht viel.
Aber wenn wir jetzt den Status quo nehmen, die Beiträge steigen oder sind gestiegen, Leistungen, so klagen immer mehr Kassenpatienten, sinken in der gleichen Zeit. Ist das System jetzt damit an seiner Belastungsgrenze angekommen?
Belastungsgrenze schon, aber dass Leistungen sinken, ich sage mal, das ist subjektiv, weil richtig Leistungskürzungen wurden nicht vorgenommen die letzten Jahre. Die Kassen versuchen manchmal, damit sie die Gelder zusammenhalten, im Fallmanagement Dinge zu machen. Da schießen sie oft weit übers Ziel hinaus, weil wenn ich Fallmanagement das freundlich sage, ist ein Euphemismus, weil im Grunde genommen wird versucht, wo kann ich an den Leistungen kürzen, aber es hat keine gesetzlichen Leistungskürzungen gegeben. Das war in den letzten Jahren nicht der Fall. Das ist eher ein subjektives Moment. Was zu dieser Dramatik mitführt, sind Faktoren wie zum Beispiel, das hat schon Lauterbach gemacht, es hat früher eine Regelung gegeben, das heißt, die Ausgaben dürfen nicht stärker steigen wie die Einnahmen. Das war dann die sogenannte Budgetierung. Das ist immer negativ besetztes Wort, aber es war ein sinnvoller Mechanismus, weil man immer gesagt hat, so viel wie die Einnahmen steigen, dürfen die Ausgaben maximal steigen. Und wenn es halt dann Vertragsverhandlungen mit Krankenhäusern, Ärzten und dergleichen gegeben hat, dann war immer das der Höchstwert der Anpassungen. Und ich sage, war auch vernünftig, weil diese Beitragssteigerungen ja auch mit der Grundlohnentwicklung, also mit der Entwicklung der Tariflöhne in Deutschland in der Korrelation steht. Und darum war das sehr vernünftig. Und Lauterbach hat ohne Not diese Regelung aufgehoben. Und dann, das wissen die Kassen seit Jahrzehnten, wenn es diesen Deckel nicht mehr gibt, dann werden in Deutschland leider Leistungen produziert, viel mehr, wie manchmal notwendig sind. Deutschland ist ja bei vielen Untersuchungen im negativen Sinn Weltmeister. Es werden in Deutschland oft bei vielen Untersuchungen vielfache, meinetwegen an Herzkathetern gemacht wie in anderen westlichen Ländern, wenn man die zum Vergleich nimmt. Und das hat damit zu tun, dass jede Leistung bezahlt wird. Und es wird halt sehr viel, man spricht ja ein schreckliches Wort, Apparatemedizin. Je mehr mit Apparaten gearbeitet wird, wird alles honoriert und da wird dann Geld verdient von den Behandlern.
Der Krankenkassenverband argumentiert ja jetzt auch mit dem Zustrom an Bürgergeldempfängern, die sie eben selber abfangen müssen. Wie wirkt sich eben dieser Zustrom an immer mehr Bürgergeldempfängern im gesetzlichen Krankenkassensystem aus?
Der Staat zahlt 100 Euro im Monat Beitrag und 300 wären ungefähr erforderlich, damit die Kosten gedeckt sind. Und es wären im Jahr dann bei jedem 2.400 Euro zu wenig am Beitrag. Und mit jedem, der reinkommt, erhöht sich diese Summe noch und steigt an. Und Einzelfall hört sich wenig an, aber wir sprechen ja dann immer über Millionen von Bürgergeldbeziehern. Und da kommen dann große Summen zusammen. Und wenn es weitergeht, dann wird die Differenz, das Dilemma immer größer. Dann sprechen wir irgendwann nicht von 10 Milliarden, sondern vielleicht von 11 Milliarden und dann 12 Milliarden. Und das sind eigentlich solche Unsummen an Geld, dass man sich's gar nicht richtig vorstellen kann. Das ist immer so leicht ausgesprochen. Aber tatsächlich sind das Unsummen. Und man verliert den Bezug oft. In der Politik wird oft mit so hohen Beträgen jongliert.
Hinzu kommt ja noch der demografische Wandel als große Herausforderung. Also immer mehr Rentner und immer weniger Beitragszahler. Kann das System überhaupt noch so bestehen bleiben? Oder bricht es einfach irgendwann zusammen? Oder was müssten wir verändern?
Ja, es ist schwierig. Da müsste man sicher mehr machen. Also ich bin ja ein Fan, der weg von dieser Apparatemedizin will, der vielmehr die Menschen, das humanistische Menschenbild im Mittelpunkt stellt. Da sind aber die Akteure, die Verträge verhandeln und das sind immer Funktionäre, die funktionieren und das sind Technokraten, die sind von diesem Menschenbild oft weg. Da geht es wirklich ganz banal und dann knallhart nur mehr Geld zu beziehen. Da geht es nicht um Inhalte. Und wenn es um Inhalte geht, dann geht es, wie oft kann ich irgendwelche Untersuchungen machen. Aber davon, dass wir darüber sprechen, humanistisch, warum wird ein Mensch krank? Also ich habe das Gefühl, in der ganzen Medizin interessiert keinen, was ist die Ursache einer Krankheit? Da wird nur an Symptomen rumgedoktert. Insofern bin ich felsenfest überzeugt, dass das System in die falsche Richtung läuft. Und es gibt aber niemanden, der dem Einhalt gebietet, dass man sagt, wie stellen wir Menschen, sprechende Medizin, humanistische Ansätze im Mittelpunkt. Das fehlt komplett.
Und weniger, dass man sie durch alle Untersuchungen jagt, durch jeden, wie Sie es genannt haben, durch jeden Apparat, der irgendwie da ist.
Ja, ganz genau. Es gibt da viele Studien, die sind 20, 30 Jahre alt. Zum Beispiel das Brustkrebs-Screening bei Frauen, die besagen, dass in der Summe mehr schadet wie nützt, weil sehr viele Befunde operiert werden in der Folge, die nie zu bösartigen Tumoren geführt hätten. Und die Frau, die in so einem Screening bei dem ist, da wird es ergeben, ja, die sagen, ach, ich bin heilfroh. Im Einzelfall natürlich. Aber über alle hinweg ist es erwiesen, dass bis zu 20-30% der Operationen unnötig sind, mit sämtlichen psychischen Belastungen für die Frauen. Aber obwohl es bekannt ist, wird das nicht verändert.
Ganz im Gegenteil. Es wird ja regelmäßig ganz groß dazu aufgerufen, zur Mammographie zu gehen. Und man wird ja auch ab einem bestimmten Alter angeschrieben als Frau, dass man dahin zu gehen hat. Eine andere Stellschraube wird ja gern ins Feld geführt, die weggeht von dem, was Sie wollen, ganz anders nochmal, nämlich das viel diskutierte Modell der Bürgerversicherung, also eine gemeinsame Versicherung für alle, weg von gesetzlich-privater Trennung. Was halten Sie von dieser Lösung?
Das ist ein Riesenrad, also eine ganz große Sache, weil es wird immer schwierig sein, das mal verfassungsrechtlich auch neu zu strukturieren. Man kann schon darüber fragen, warum gibt es in Deutschland die Möglichkeit, dass Menschen, gerade die besser verdienen, sich der Solidarität der Gesamten entziehen können und in ein eigenes System gehen. Aber das zu ändern, wird sehr schwierig werden. Aber die Frage könnte man schon stellen. Auf der anderen Seite will ich dann schon das Wettbewerbliche sehen. Es führt auch dazu, dass sich der eine oder andere Akteur, auch die gesetzlichen Krankenkassen, dann etwas mehr bemühen, weil sie einfach da konkurrieren müssen. Also man muss schon alle führen wieder gegeneinander abwägen. Und es gibt durchaus auch positive Momente, weil man ja bestehen will und sich dann bemüht und den Versicherten noch mehr in den Mittelpunkt stellt oder sich auch mehr einfallen lässt, wo könnte ich Behandlungsmethoden fördern, die mich auch gut positionieren im Wettbewerb um die Versicherten. Ich würde es nicht so einfach beantworten, sagen, nur so oder so. Das muss man gut abwägen. Aber Tendenz, ja, man darf schon mal in Frage stellen, wie gesagt, weil es eine Entsolidarisierung bestimmter Personenkreise ist.
Zum Schluss noch die Frage, gibt es vielleicht Länder, die das besser machen, von denen wir da in dem Punkt lernen könnten?
Das humanistische Weltbild sehe ich nicht in anderen Ländern. Das ist, glaube ich, oder zumindest in westlichen Ländern ein Dogma, dass überhaupt nicht berücksichtigt wird, dass man humanistisch mit den Menschen umgeht. Da kenne ich kein Land, das das sieht. Und nur wenn wir das schaffen, einen Paradigmenwechsel, dass wir da hingehen. Und wenn ich immer humanistisch sage, dann gibt es die Grundsätze in der Forschung, in der Psychoneuroimmunologie und in der Epigenetik, die längst belegen durch vielerlei Studien, dass sich Emotionen auf unsere Gesundheit auswirken. Und dass das der Ansatz wäre, der den Menschen auch zur Heilung helfen kann. Dazu bräuchte man aber einen Paradigmenwechsel, dass wir anfangen, Kindern beizubringen, wie sie selbstwirksam ins Leben gehen können, dass sie selbstwirksam ihr Leben gestalten, emotional. Wie ernähre ich mich? Wie bewege ich mich? Und solche Dinge. Das wäre eigentlich dann ein Paradigmenwechsel. Und wie gesagt, die Grundlagen sind in der Forschung da.
Mit Andreas Schiffbeck sprach ich über unser Gesundheitssystem, die Klage des Krankenkassenverbandes und einen möglichen Paradigmenwechsel. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Sehr gerne, Frau Kramer. Ich danke Ihnen auch.